einen kurzen Moment, aber die sind ja echt fix, die Kinder, oder? Dem. Ostern. Erst Karfreitag, dann Ostersonntag. Einmal im Jahr feiern wir dieses christliche Fest. Ich komme auch so aus so einer Tradition, wo man denkt, ja, weiß ich doch, Ostern. Aber ich merke, je länger ich mit Jesus lebe, desto mehr schätze ich das, dass in unserem Kalender einmal im Jahr so wirklich der Fokus drauf gerichtet ist. Und auch ich mir nicht die Frage stelle, worüber will ich an Ostern predigen, sondern es ist klar, es geht um diese Auferstehungsbotschaft. Und ich will einsteigen einfach mit dem Auferstehungsbericht nach Markus 16 und den lese ich uns jetzt vor. Jesus lebt. Am Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesus zu salben. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen damit zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt: Wer wird uns nur den schweren Stein von der Grabkammer beiseite wälzen? Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der riesige Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer. Und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber der Mann sagte zu ihnen: Habt keine Angst. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Seht her, das ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Angst und Schrecken hatte sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber, so entsetzt waren sie. Jesus war früh morgens am ersten Tag der Woche von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria aus Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie lief zu den Jüngern, die um Jesus trauerten und weinten, und berichtete ihnen: Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Aber die Jünger glaubten ihr nicht. Danach erschien Jesus 2 von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie unterwegs von Jerusalem aufs Land waren. Sie kehrten gleich nach Jerusalem zurück, um es den anderen zu berichten. Aber auch ihnen glaubten sie nicht. Wenig später erschien Jesus den 11 Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Er wies sie zurecht, weil sie in ihrem Unglauben und Starrsinn nicht einmal denen glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Nachdem Jesus, der Herr, das gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und nahm den Platz an Gottes rechter Seite ein. Die Jünger aber zogen hinaus und verkündeten überall die rettende Botschaft. Der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch Zeichen seiner Macht. Amen. Und dieses Geschehen, Jesus lebt, das beschreibt nicht nur eine Geschichte von damals, sondern eine Wirklichkeit für uns heute. Denn diese rettende Botschaft von Jesus Christus, das, was es bedeutet, dass er lebt und mitten unter uns ist, hat eine Auswirkung für uns heute. Und es berührt uns und es prägt uns, weil deswegen sind wir hier. Und so begrüße ich euch oder sage das nochmal ganz bewusst am Anfang, bevor ich gleich die Predigt halte, diese christliche Tradition, sich mit diesem Auferstehungsgruß zu grüßen. So, jetzt lange Vorrede. Der Herr ist auferstanden. Amen. Der Tod ist entmachtet. Jesus ist Sieger. Amen. So sei es. Und wenn du das glaubst und ihn als deinen Herrn bekennst, dann sagst du, dieser Sieg Jesu, sein Sterben und seine Auferstehung, das ist mein Sieg, das ist unser Sieg. Und ist euch das aufgefallen, auch in den Liedern, die wir gesungen haben, immer wieder Tod besiegt. Jesus ist Sieger. Aber was heißt das? Und das können wir oder will ich betonen in dieser Predigt mit uns zusammen. Es ist nicht nur der Sieg von Jesus, sondern es ist wirklich unser Sieg. Wir können sagen, das, was mit Jesus passiert ist, das ist etwas, wo er stellvertretend für uns einen Sieg errungen hat, wo wir mit ihm gewinnen. Und das ist auch mein Thema. Jesus ist nicht ein Sieger oder auch nicht nur der Sieger, das ist er auch, sondern er ist unser Sieger. Und ich nehme einfach mal eine Anleihe aus dem Fußball. Wir kennen das vom Fußball, wenn Nationalmannschaften spielen. Die Nationalmannschaften spielen ja immer stellvertretend für ihr Land. Und wenn Deutschland gewinnt, dann sagen wir, wir haben gewonnen. Das ist schon lange her, dass wir gewonnen haben, 2014, die WM. Und jetzt verlieren wir im Moment etwas häufiger, zumindest wenn es um Titel geht. Aber wenn ihr das verfolgt habt, was das mit Argentinien gemacht hat, dass die dieses Jahr in der letzten WM, ist ja über einen Jahreswechsel gewesen, ja, Weltmeister geworden sind, ne? Da hat diese Nation das Gefühl gehabt, dass sie gewonnen hat. Und wie viel bedeutender, nicht nur bedeutender, sondern der stellvertretende Sieg Jesu, wie viel mehr ist das ein Sieg, der uns berührt, der mit uns zu tun hat? Denn worum geht es? Jesus besiegte den Tod. Und dieser Sieg bewirkt in uns Freude, Hoffnung, aber auch Motivation für unseren Herrn Jesus zu leben und für ihn zu arbeiten, weil dann gibt es plötzlich diese weite Perspektive, dieser Sieg. Ich lese uns jetzt den Predigttext vor, der auch über diesen Sieg Jesu spricht. 1. Korinther 15, die Verse 55 bis 58 nach Luther. 1. Korinther 15, 55 bis 58. Da heißt es, und ich glaube, viele von euch kennen diesen Text. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Also worin besteht der Sieg? Worin die Freude und die Kraft, die durch das Werk von Jesus das Fundament unseres Lebens wird? Das können wir entdecken. Und ich will das gleich tun, indem ich mit euch ein kurzes Video angucke. Vielleicht kennt ihr das Bibelprojekt, was einfach richtig gute Erklärvideos zu biblischen Büchern, aber auch Motiven aus der Bibel produziert hat. Und ich will mit euch das Video anschauen, wo es um Jesus, den Messias, geht. Jesus, der Gesalbte, der König. Der König, der befreien wird. Der König, der Sieger ist. Der König, der rettet. Und der Heiland. Und das schauen wir uns jetzt miteinander an, dieses Video, das kurz erklärt, warum Jesus Sieger ist.
Es gibt da diese verrückte Geschichte am Anfang der Bibel von Adam und Eva, die im Garten Eden leben.
Und alles im Garten ist perfekt, genauso wie es sein soll. Außer da gibt es diesen einen Baum, von dem Gott gesagt hat, dass sie nicht davon essen soll, weil er gefährlich ist und sie umbringen wird.
Also einfach nicht vom Baum essen und alles ist okay.
Ja, richtig. Es klingt ziemlich einfach. Aber in diesem Garten gibt es eine Schlange und die erzählt eine andere Geschichte. Sie sagt, wenn ihr von dem Baum esst, werdet ihr nicht sterben. Ihr werdet sogar so sein wie Gott.
Und Adam und Eva glauben der Schlange und essen von der Frucht.
Und so startet die Tragödie. Der perfekte Zustand des Gartens geht verloren und das Böse und der Tod betreten Gottes gute Welt.
Warum gibt es eine sprechende Schlange im Garten? Die ist ein echtes Problem.
Ja, das ist ziemlich komisch. Und vor allem ist es komisch, dass die Bibel nicht sagt, warum sie überhaupt da ist oder wie sie dahin gekommen ist. Die Schlange wird einfach als ein Geschöpf dargestellt, das gegen Gott rebelliert. Sie will, dass die Menschen die Güte Gottes anzweifeln und sich so ins Verderben stürzen. Was auch immer diese Schlange ist, sie ist die Quelle von allem Bösen, das in dieser Welt und unserem Leben heute passiert.
Aber es gibt auch Hoffnung, denn Gott macht Adam und Eva genau hier dieses interessante Versprechen.
Nämlich, dass jemand in der Zukunft kommen wird, ein Sohn Evas. Und dieser Mensch, der kommen soll, wird der Schlange den Kopf zertreten und die Quelle des Bösen zerstören. Allerdings, während diesem Kampf wird die Schlange dem Menschen in die Ferse beißen.
Also ist es quasi ein gegenseitiges Besiegen.
Ja, es ist ein seltsames und gleichzeitig schönes Versprechen. Dabei bleibt es erstmal bis zum nächsten Schlüsselmoment der Geschichte. Als Gott sich Abraham aussucht und ihm sagt, dass durch seine Familie das Gute und der Segen wiederhergestellt werden wird für alle Nationen der Welt. Und wenn wir der Familiengeschichte folgen, kommen wir zu einem Ur-Urgroßenkel von Abraham namens Juda. Er erhält die Verheißung, dass ein Nachkomme von ihm König wird und dass die ganze Welt diesem König nachfolgt und dass er Frieden und Harmonie bringt. Und es wird Unmengen an Essen und Wein und Milch und Weinbergen geben. Es wird einfach unglaublich sein.
Judas erster Nachkomme, der König wird, ist ein Mann namens David. Und er ist wirklich ein Held. Vielleicht ist er der Schlangentöter.
Aber es wird schnell klar, dass David selbst mit dem Gift der Schlange infiziert ist, wie der Rest der Welt. Er besiegt die Schlange nicht, im Gegenteil. Gott gibt David allerdings das Versprechen, dass dieser König einer seiner Nachkommen sein wird. Aber beim Weiterlesen merkt man, alle Könige der nächsten Generation versagen, ganz genauso wie David. Sie lassen sich verführen, wählen das Böse und rennen hinter Geld, Sex, Macht und anderen Götzen her.
Die Dinge werden so schlimm, dass sie die Nation Israel zugrunde richten. Und das große böse Reich der Babylonier transportiert Israel ab.
Und so gibt es keine weiteren Könige, die dieses Versprechen erfüllen könnten.
Es sieht so aus, als wäre der ganze Plan schiefgegangen.
Aber in diesen dunklen Tagen gibt es ein paar sehr interessante Gestalten, die Propheten. Sie erzählen ständig von einem kommenden König und erinnern uns an die Verheißung. Wenn dieser König kommt, wird er das Böse besiegen und den Garten wiederherstellen. Besonders der Prophet Jesaja erklärt uns genauer, warum dieser König gebissen wird. Jesaja sagt, dass dieser versprochene König diese Wunde erleiden muss, weil die Menschen böse sind und dass diese Wunde ihn tötet. Aber danach kommt er völlig überraschend zurück und Jesaja erklärt uns, weil er diese Wunden erlitten hat, kann er jetzt eine Quelle der Heilung für andere Menschen sein.
Aber das Alte Testament endet und der Schlangentöterkönig, auf den alle gewartet haben, ist nicht gekommen.
Und deswegen stellt uns das Neue Testament gleich am Anfang Jesus von Nazareth nicht als irgendeinen Menschen vor, sondern als jemanden, der gekommen ist, um genau diese alten Verheißungen zu erfüllen.
Ja, wir lesen, dass er ein Nachkomme von David, Juda und Abraham ist.
Und er zieht durch Israel und kündigt an, dass Gottes gutes Königreich angekommen ist. Er beginnt, den Folgen des Bösen entgegenzutreten, indem er die Menschen heilt und ihnen ihre Sünde und ihr Unrecht vergibt.
Viele Menschen glauben jetzt, dass Jesus wirklich der versprochene König ist.
Aber Jesus erzählt seinen engsten Nachfolgern, dass er gerade dadurch dieser König wird und Frieden bringt, indem er die ganzen Folgen von allem Bösen der Menschen auf sich nimmt.
Diesen Todesbiss der Schlange.
Genau, es sieht also so aus, als hätte die Schlange gewonnen. Und das wäre eine Tragödie, wenn da nicht noch etwas passiert wäre. Jesus steht von den Toten auf.
Und jetzt hat Jesus selbst alle Macht über das Böse und den Tod.
Der Rest des Neuen Testaments betont deshalb immer wieder, dass diese Macht Jesu über das Böse und den Tod uns jetzt zur Verfügung steht, sodass wir den Folgen des Bösen in unserem Leben entgegentreten können.
Aber noch immer sind doch der Tod und das Böse echte Probleme in unserer Welt.
Deswegen endet die Geschichte der Bibel mit einer Ankündigung, dass Jesus eines Tages wiederkommt und seinen Auftrag beenden wird. Er zerstört die Schlange ein für alle Mal und er stellt das Gute des Gartens hier auf der Erde wieder vollkommen her.
Wie schafft man eine lange Geschichte in 5 Minuten? Wir haben es eben gesehen. Mit Ostern, mit dem, was wir heute feiern, zeigt Gott, dass Jesus diese Person ist, die ganz am Anfang der Bibel angekündigt wurde. Er ist der, der die Schlange zertritt, den Satan, das Böse und den Tod besiegt. Jesus ist dieser Retter. Seine Kreuzigung erschien wie eine Niederlage. Und wir haben das auch in dem Bibeltext gelesen, der Auferstehungsberichten. Die ganzen Jünger, desillusioniert, Jesus stirbt am Kreuz, alles ist vorbei. Aber dabei bleibt es nicht, weil er ist auferstanden. Seine Auferstehung zeigt, Jesus ist Herr über den Tod. So wie er nach dem Tod auferstanden ist, so kann er jeden lebendig machen, der an ihn und sein Werk am Kreuz glaubt. Nun zurück zu dem Bibeltext. Habt ihr ihn noch im Ohr? Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Drei Begriffe sind da drin. Tod, Sünde, Gesetz. Lass mich kurz darauf eingehen, was meint das? Das Gesetz bzw. ist das Wort Gottes, das zeigt uns, was der Wille Gottes ist. Und die Sünde hat wegen dem Gesetz Gottes die Kraft, Menschen zu töten. Und der Tod als dritter Begriff ist dann nicht die Strafe für Sünde, der Tod ist einfach die natürliche Folge der Sünde. Diese drei Begriffe, Gesetz, Sünde und Tod, beschreiben ein geistliches Gesetz. Einmal das Gesetz Gottes ist heilig und gut. Der Mensch ist böse von Jugend auf, deshalb verführt die Sünde den Menschen, gegen das Gesetz Gottes zu handeln. Die Folge ist dann Trennung von Gott, Trennung vom Leben und in der Konsequenz, wenn man vom Leben getrennt ist, der Tod. Jetzt der Sieg. Der Sieg Jesu am Kreuz und seine Auferstehung durchbrechen dieses geistliche Gesetz, unter dem jeder Mensch lebt. Kreuz und Auferstehung fügen nämlich dem Tod ein neues Kapitel hinzu. Also wenn ich mit Menschen rede, wenn du mit Menschen redest, die meisten werden sagen, ja, mit dem Tod ist alles vorbei. Jetzt gibt es verschiedene Theorien, wie es hinterher weitergeht. Und der eine glaubt dieses und der andere glaubt jenes. Aber was ist gewiss? Und mit dieser Auferstehung Jesu kommt eine Gewissheit in unser Leben, weil wir wissen durch Jesus, was danach kommt. Neues Leben. Und jetzt können wir fragen, wozu das Kreuz? Und merkt ihr, wer neues Leben will? Das ist immer, ich mag dieses Bild vom neuen Leben. Du kriegst das neue Leben, wenn das alte Leben stirbt. Du kannst ja nicht zwei Leben gleichzeitig leben. Und jeder kann sich die Frage stellen, wo beende ich mein Leben, um neues Leben zu bekommen? Und hier kommt das Kreuz ins Spiel. Das Kreuz Jesu ist der Ort, wo wir hindurchgehen können, wo unser altes Leben abgelegt wird und wir das neue Leben aus seiner Hand empfangen können. Das Kreuz Jesu ist der Tod des alten Lebens. Jesus starb für die Sünde, die Rebellion der Menschen. Aber der Kreuzestod Jesu ist eben der Tod, durch den das neue Leben dann erst möglich wird. Das Kreuz ist wie die Tür. Und wenn du hier sitzt und weißt, du hast das neue Leben, dann weißt du wodurch, weil du durch diese Tür gegangen bist. Du bist mit Christus am Kreuz gestorben. Und wenn du hier sitzt und sagst, ich will das neue Leben haben, ich will diesen Sieg Jesu auch haben, dann ist auch das der Weg, durch das Kreuz. Entscheide dich dafür, ich will sterben. Mein altes Leben, wo ich mein eigener Gott bin, Gott geben. Und dann das neue Leben, das Jesus als Sieger für mich erworben hat, in Empfang nehmen. Darum geht's. Wer hindurchgeht, wer mit Jesus und seinem Sterben am Kreuz verbunden wird, der wird auch mit seiner Auferstehung verbunden. Der bekommt Anteil an diesem Sieg. Der kann dann sagen, Jesus, du bist auferstanden, du hast den Tod besiegt und das ist jetzt mein Sieg, weil du mir Anteil gibst, nicht nur an deinem Sterben, sondern auch an deinem Leben. Und dieser Punkt ist mir super wichtig und ich möchte, dass wir da ganz klar sind, weil es so schön ist und so wertvoll. Der stellvertretende Tod Jesu bedeutet, wir haben einen Ort, um zu sterben. Unser Tod am Kreuz, zu dem wir im Glauben Ja sagen und den wir in der Taufe erleben, ist die Bedingung, aber auch der Weg dafür, um neues Leben empfangen zu können. Am Kreuz Jesu sind wir mit Christus gestorben. Das Urteil für unsere Sünde wurde nicht nur vergeben, es wurde an Jesus vollstreckt. Mit unserer Entscheidung, Jesus als Herrn zu wählen und zu seinem Reich zu gehören, sterben wir. Dafür haben wir uns entschieden. Wenn du dich dafür entschieden hast, ich kann sagen, dafür habe ich mich entschieden. Aber so wie Jesus nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist zum ewigen Leben, so haben auch wir ewiges Leben empfangen. Und damit ist der Sieg Jesu unser Sieg. Und der Tod hat keinen Schrecken mehr. Und jetzt kann man fragen, aber was ist denn, wenn ich immer noch Schuld auf mich lade? Ich bin ja schon Christ und ich glaube an ihn. Was ist, wenn ich immer noch unvollendet bin und das an mir spüre? Wisst ihr, wenn ich sündige bzw. gegen das Gesetz Gottes handle, zum Beispiel gegen das Liebesgebot handle, wenn ich das nicht beachte, dann könnte der Ankläger kommen und könnte sagen, Andreas, du hast gegen das Liebesgebot verstoßen, du hast gesündigt, du musst sterben. Meine Antwort darauf ist, nein, muss ich nicht, denn ich bin schon tot. Ich bin mit Christus am Kreuz gestorben. Das Gesetz hat keine Kraft mehr, mich zu verurteilen. Ich kann doch nur einmal sterben für das, was ich getan habe. Man kann für eine Tat nur einmal verurteilt und bestraft werden. Mein Leben hat am Kreuz auf Golgatha geendet. Aber nun lebe ich. Der Tod hat keine Macht mehr. Und das ist dieser Sieg, den Jesus errungen hat, der mein Sieg ist und der dein Sieg ist, wenn du das glauben kannst. Und dieses Denken, in diesem Denken haben wir Heilsgewissheit. Und es ist ja nicht nur ein Denken, es ist eine Wahrheit. Diese Wahrheit über Jesu Triumph am Kreuz und Auferstehung ist unser Sieg über den Tod. Unser Sieg, weil wir zu Jesus gehören. Und Paulus beschreibt diesen Sieg Jesu durch Sterben und Auferstehung im Leben von Christen an mehreren Stellen. Super klar und kraftvoll. Und ich lese uns einfach mal zwei Stellen vor, exemplarisch. Die eine Stelle steht im Galater 2, 19, Vers 20. Und spürt mal diesen Wechsel. Mit Christus gestorben und Anteil bekommen am neuen Leben. Darum geht es, Paulus. In Galater 2, 19, 20 schreibt er, durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt. So bin ich nun für das Gesetz tot, damit ich für Gott leben kann. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Und nun Kolosser 2, 11 und 12. Durch euren Glauben an Christus habt ihr euer altes, sündiges Wesen, Leben aufgegeben. Nun seid auch ihr Beschnittene, nicht durch eine äußere Beschneidung, wie Menschen sie vornehmen, sondern durch die Beschneidung, wie ihr sie durch Christus erfahren habt. Damit meine ich die Taufe, die euer altes Leben beendet hat. Durch sie wurdet ihr mit Christus begraben. Ebenso seid ihr auch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferstehen ließ. Im Glaube ist Leben in der Auferstehungswirklichkeit nicht nur etwas, was wir bekommen, wenn wir einmal gestorben sind, sondern was wir bekommen in dem Moment, wo wir daran glauben, wo dieser auferstandene Herr in unserem Leben ist. Warum musste Jesus sterben? Jesus musste sterben, damit wir einen Ort haben, an dem wir unser altes Leben beenden können. Und der lebendige Jesus in unserer Mitte, er ist der, der jedem von uns, der an ihn glaubt, neues Leben gibt. Weil so geht es weiter. Es bleibt nicht beim Tod, es geht in die Auferstehung. Und dieses neue Leben ist geistlich wirklich. Es ist für jeden von uns real und da. Aber dabei bleibt es nicht. Jeder, der sich in diesem Leben an Jesus Christus oder jeder, der sich in diesem Leben für diesen Glauben an Jesus entscheidet und zu Jesus als seinen Herrn und Gott bekennt, der hat auch eine Auferstehungshoffnung für seinen Körper. Und ich liebe das, dass wir nicht nur sagen, Jesus ist in seiner Seele auferstanden oder so. Jesus ist leiblich auferstanden. Da, wo sein alter Körper lag, der gestorben ist, der ist nicht mehr da, der ist verwandelt in diesen neuen, herrlichen Leib. Und diesen himmlischen Körper, den wird jeder von uns empfangen, wenn Jesus wiederkommt. Und dann werden wir vollendet. Und das ist die christliche Hoffnung. Aber diese christliche Hoffnung, die feiern wir heute. Ostersonntag. Jesus Christus ist auferstanden. Das ewige Leben ist jetzt. Der Auferstehungsleib, der kommt dann irgendwann, wenn er wiederkommt. Und in dieser Hoffnung, in diesem Glauben bekennen wir, so wie der Bibeltext, der Predigtext das gesagt hat, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel, mit dem du uns bedrohen könntest? Das sind rhetorische Fragen. Es ist kein Sieg vom Tod, kein Stachel mehr da, der uns bedroht. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. In diesem Sieg haben wir Leben. In diesem Sieg haben wir Identität, Söhne und Töchter Gottes zu sein. In diesem Sieg gehören wir ganz ihm, weil er uns für sich erworben hat. Amen. Lasst uns zusammen beten, jeder, der möchte. Jesus, wenn wir das, was du für uns errungen hast, diesen Sieg, wenn wir das wirklich verstehen, oder jeder, der das versteht, wer könnte dazu sagen, ich will es nicht? Ich glaube, niemand. Und so ist unser Gebet, dass du uns die Augen dafür öffnest, welche Möglichkeit das bedeutet, für jeden Menschen, der daran glauben kann, dem du den Glauben schenkst. Dass alles, was hoffnungslos ist, alles, was endlich ist, alles, wo der Tod das letzte Wort hat, dass wir all das, auch unser altes, sündiges Wesen, hinter uns lassen können, dass wir es sterben lassen können und dieses neue Leben aus deiner Hand empfangen. Zu diesem Sieg von dir sagen können, das ist unser Sieg. Herr, öffne uns die Augen dafür. Darum bete ich in deinem Namen. Amen. Und ich habe noch den Gedanken, jetzt einfach eine Einladung auszusprechen, weil das auch zu diesem Predigtthema passt. Wenn du hier bist und du hast es verstanden, dass du neues Leben über das Kreuz bekommst und du hast diese Entscheidung noch nicht getroffen, wo du sagst, ich will mein altes Leben Jesus geben, ich will es sterben lassen, um neues Leben zu bekommen, dann kannst du diesen Weg gehen. Du kannst nach dem Gottesdienst auf mich zugehen oder auf irgendjemand anderem hier, dann gehen wir zusammen in einen Raum und dann kannst du das Jesus persönlich sagen und du kannst ihm dein Leben geben, neues Leben empfangen. Und vielleicht habt ihr das Stichwort Taufe gehört. Ich werde demnächst einen Taufkurs anbieten, weil einige Interesse haben, sich taufen zu lassen. Wenn dich das Thema Taufe interessiert und es ist mit damit verbunden, sprich mich gerne an, dann sage ich dir, wann der Taufkurs stattfinden wird und dann kannst du dabei sein. Ich glaube, nun singen wir ein nächstes Lied zusammen.